Ich möchte einsteigen, ich weiss nicht, haben Sie gesehen, der Bericht in der Tiberia News, was da drin gestanden ist. Ich möchte euch daraus vorlesen. Ein sensationelles Comeback bahnte sich heute Morgen am See von Tiberias an. Das, was unser Beach-Reporter im Morgengrauen miterlebte, versetzte sogar ihn ins Staunen. Im Licht der aufgehenden Sonne konnte er nahe des Ufers eine Fischergruppe ausmachen, die seit längerem ihre Netze an den Nagel gehängt hatte. Wie sich herausstellte, kehrten nach etwa 3 Jahren Pause Simon, der Sohn von Johannes und Co., ins Fischerbusiness zurück. So fast so überraschend, wie er vor 3 Jahren der Fischerei den Rücken zugekehrt hatte, bahnte sich heute Morgen also sein Comeback wieder an. Aber das Geschehen um Simon, besser unter dem Namen Petrus bekannt, wirft viele Fragen auf. Was Auslöser seines Comebacks war, blieb vorerst ungeklärt. Laut Insidern hat die erneute Kehrtwende in seinem Leben, aber auch dieses Mal mit dem vor kurzem hingerichteten Führer Jesus zu tun. Ob es Simon und Co. nach dieser Auszeit gelingt, den Markt aufzumischen, wird gespannt erwartet. Hoffnung auf einen guten Marktanteil schien aber beim ersten Anlauf in weite Ferne gerückt. Erst als Simon und Co. den Anweisungen eines am Ufer stehenden Mannes folgten, kehrten sie mit gefüllten Netzen ans Ufer zurück. Doch was dadurch nach einem überraschenden und marktbelebenden Comeback aussah, löste sich ebenso schnell wieder in Luft auf. Die Begegnung mit diesem Meister, wie Petrus diesen Mann nannte, forderte ihn von Neuem heraus. Wie Simon Petrus mir in einem Interview heute Mittag selber sagte, wurde an diesem Morgen bei ihm nicht nur die Erinnerungen wach. Alles, was er gerade erlebt hatte und vor allem dann das darauf folgende Gespräch mit seinem Meister, führten ihn aus der Krise zu einer neuen Ausrichtung. Ihm sei klar geworden, meine Liebe im Jetzt entscheidet über mein Leben von morgen. Somit wurde der heutige Tag für Petrus, auch ohne Comeback, zu einem seiner entscheidendsten Tage seines Lebens. So viel die News oder Nachrichten aus der Tiberia News. Ich weiß nicht, ob ich Sie mit dem fiktiven Zeitungsartikel abholen konnte. Als ich mich gefragt habe, was vielleicht dran sein könnte, um zu predigen, ich habe schon einige Predigten in meinen 20 Jahren angesammelt, habe ich so durchgeschaut und irgendwie gedacht, nein, das ist es nicht, das ist es auch nicht. Und Gott hat meine Gedanken auf den Text in Johannes Kapitel 21 gelenkt. Die Jünger befinden sich in einer Krise. Die Jünger, so hat es geschonnen, stehen vor dem Nichts. Sie haben nicht gewusst, was als nächstes dran ist, wie es könnte und soll weitergehen in ihrem Leben. Sie haben in der Vergangenheit zwar Grosses erlebt mit Jesus. Sie haben Zeichen und Wunder erlebt. Sie haben Gottes Treue, aber auch seine Macht erlebt. Sie haben erlebt, wie Gott für sie im Kleinen und im Grossen geholfen hat. Sie haben erlebt, wie Menschen dem Jesus nachgefolgt sind, aber sich nachher gleich von ihm abgewendet haben. Sie haben aber auch dürfen erleben, wie Gott durch den Jesus, wo sie mit ihm unterwegs sind, Menschen zu sich gerufen hat und viele dürfen zum Glauben finden. Aber jetzt ist alles anders. Nach den unfassbaren Ereignissen der letzten Tage sind sie völlig verunsichert gewesen. Sie haben das, was passiert ist, was sie gesehen und miterlebt haben, haben sie immer noch nicht wirklich einordnen. Ich kenne zwar Details von eurer Situation hier in der Gemeinde nicht, aber vielleicht geht es euch in einer ähnlichen Art wie den Jüngern von dortmals. Vieles ist vielleicht unklar, was die Vergangenheit betrifft, aber auch was die Zukunft betrifft. Ist vielleicht irgendwie alles offen. Was sollen wir tun? Wie sollen wir als Gemeinde weitergehen? Was ist dran? Was möchte Gott uns mit dem zeigen und sagen? Ich selber stand auch gerade in der schwierigsten Situation von meinem Leben, die ich bis jetzt hatte, und kenne diese Fragen. Und das, was ich euch heute sage, ist nicht einfach etwas, was ich euch sagen will, sondern es gilt ja auch mir. Und in all diese Fragen hinein möchte Gott dir, möchte Gott euch als Gemeinde uns begegnen. Und wie dazumal der Petrus das erlebt hat, hoffe ich, dass Gott durch sein Wort heute zu uns redet, uns vielleicht Erinnerungen wachruft, aber uns auch ermutigt, dass wir in dieser Situation, in der wir drinstehen, ganz auf Gott setzen, allem zum Trotz. Warum? Weil deine Liebe ihm jetzt entscheidet über dein Leben von morgen. Wir wollen, bevor wir uns dem lebensverändernden Gespräch zwischen dem Petrus und Jesus zuwenden, will ich gleich die Geschichte, die ich da in Form von dem Interview so ein bisschen erzählt habe, einfach noch mit euch lesen, um den Zusammenhang zu haben. Ich lese aus Johannes Kapitel 21 und möchte euch bitten, auch eure Bibel aufzuschlagen, die eine da haben. Johannes Kapitel 21. Da heißt: Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen mit dem Boot hinaus und legten ab, aber in der Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er zu ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen die Netze aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er zur Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlefeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt: Wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. So trat Jesus ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Das, was die Bibel da verdeutlicht, in dem Johannes Kapitel 21, das könnte man vielleicht unter zwei Punkten zusammenfassen. Der entscheidende Tag, eindrückliche Moment von der Erinnerung, das ist mal das Erste. Und das Zweite, der entscheidende Tag, eine lebensverändernde Liebe. Zum ersten Punkt, eindrückliche Moment von der Erinnerung. Das Ende ist der Anfang. Für den Petrus und die anderen Jünger, die eindrückliche Jahre mit Jesus erlebt haben, sie sind am Ende gewesen. Obwohl Jesus sie darauf vorbereitet hatte und sie auf seinen bevorstehenden Weg immer wieder darauf eingegangen ist, hat alles eine plötzliche Wende genommen für sie. Alles, auf das sie gehofft und gesetzt haben, ist quasi zu einem unfassbaren Ende gekommen. Und so, am Ende, hat sich auch der Petrus gefühlt. Obwohl Jesus ihm ja schon als Auferstandener begegnet ist, gibt es für ihn nur eins. Er hat seine göttliche Berufung an den Nagel hängen und gesagt, hey, wisst ihr was, ich gehe fischen, mir langt's. Jesus ist weg, mein ganzes Lebenskonzept hat sich ihm nichts aufgelöst. Alles, was bleibt, bin ich und ich bin ein Versager. Ihr habt es ja gesehen. Ich gehe wieder fischen. Das, was der Petrus erlebt hat in den letzten Tagen, ist ihm einfach zu viel geworden. Und genau an dem Punkt begegnet Jesus ihm. An dem Punkt, wo er sich seinem alten Leben wieder zuwenden wollte, holt Jesus ihn ein. Und entscheidend ist nicht nur, dass wann, in welchem Moment Jesus ihn einholt, sondern auch, wie Jesus ihn abholt. Aus der Not, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit herausführt und neu aufrichtet. Zumindest in seinem Verzweiflungsakt erinnert Jesus den Petrus mit drei kraftvollen Szenen an sein Leben, sein bisheriges Leben und unterwegs mit Jesus, seinem Herr. Wahrscheinlich geht er auf diese Punkte, die ihm in den letzten Tagen sowieso x-mal durch den Kopf gegangen sind. Das hat er doch irgendwie alles schon mal erlebt. Das, was er jetzt da auf dem See raus mit Jesus erlebt hat, das mit dem Fischfang, das ist nicht das erste Mal, wo der Petrus gefischt hat und nichts gefangen hat. Das erste Mal, wo ihm das passiert ist und der Jesus gekommen ist, hat Jesus zu ihm gesagt, hey, komm und folg mir nach. Ich will dich zu Menschenfischer machen. Und aufgrund von dieser Berufung hat der Petrus dort mal alles stehen und liegen lassen und ist dem Jesus nachgefolgt. Das Déjà-vu. Wieso bringt Jesus das jetzt wieder führen? Die Erinnerungen. Und dann die Sache mit dem Brot und dem Fisch. Das hat er doch auch schon erlebt. Auf eine andere Art, wo Jesus aus ein paar Bröcken Brot und ein paar Fisch Tausende von Leuten gespissen hat. Und er gemerkt hat, hey, Gott sorgt für mich, für uns alle. Hat das vielleicht seinen Glauben wollen stärken? Und dann das mit dem Feuer, das hätte Jesus jetzt wirklich nicht müssen bringen. Das letzte Mal, als er am Feuer gestanden ist und sich gewärmt hat, ist es zum schlimmsten Moment von seinem Leben geworden. Er hat den Jesus verraten, statt dass er sich zu ihm gestellt hat. Ist es auch der letzte Gedanke, wo der Petrus dazu gebracht hat, von seinem Plan wieder ins Fischerleben zurückzukehren, zurückzubringen auf den Weg von der Nachfolge? Dass Jesus ihn erinnert hat, was für ein Versager das er ist. Ist es das, was ihn dazu gebracht hat, zu sagen, nein, komm, ich gehe jetzt gleich nicht fischen? Garantiert nicht. Sein Versagen ist ihm ja deutlich vor Augen gestanden. Zum entscheidenden Tag ist der Tag geworden, weil Jesus ihn nicht nur an sein Versagen erinnert hat, sondern eben, weil er gekommen ist, um ihn vor allem aufrichten. Jesus lässt den Petrus nicht einfach zerstört am Boden liegen, sondern er geht ihm nah. Das, was zählt, das, was darauf ankommt, ist nämlich nicht das, was er in der Vergangenheit da und erlebt hat, sondern das, was Gott in der Zukunft mit ihm vorhat. Der entscheidende Tag, merkt er, hängt von einer lebensverändernden Liebe ab. Im Johannes Kapitel 21, Vers 15, da heißt es dann, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Mit wem redet Jesus da? nicht mit dem Felsen, nicht mit dem Petrus. Er weiß, wo der Petrus steht und sagt ihm, hey Simon, Sohn von Johannes. Er steht an dem Punkt, wo er das mit Jesus hinter sich lassen und er sich wieder seinem alten Leben als Fischer zuwenden. Aber da kommt Jesus und will ihm helfen, den Fokus auf das legen, was wirklich zählt, was die Hauptsache ist. Und darum geht er zum Petrus und fragt ihn, hey Simon, sag mal, liebst du mich mehr als die anderen da? Der Petrus weiß, warum Jesus ihn das fragt. Sein Versagen ist ihm ja vor Augen. Und er will verstehen, wenn Jesus sagt, hey, sag mal, wie sieht es eigentlich aus? Liebst du mich? Vor wenigen Tagen, wenn Jesus ihm die gleiche Frage gestellt hat, hätte er wahrscheinlich ganz anders geantwortet. Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich mehr liebe als alle anderen, wenn ich will sogar für dich sterben. Kein Problem. Aber jetzt steht Jesus nicht mehr vor dem selbstsicheren Jünger, sondern vor einem Jünger, der verzweifelt ist, der keine Hoffnung hat, der nicht weiss, wie es weitergehen soll. Aber Jesus begegnet dem Petrus da nicht als Versager, den er aufs Abstellgleis schieben will, sondern er fragt ihn nach dem Wichtigen im Leben. Petrus, hast du mich lieb? Ich weiß nicht, ich denke, ihr könnt euch das wahrscheinlich auch vorstellen, wie es dem Petrus da zu Mut war. Und in seiner Antwort schwingt für mich so etwas mit, wo uns zeigt, hey, wenn er seine Liebe zu Jesus, der Liebe von Jesus gegenüberstellt, das klafft irgendwie weit auseinander. Er sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Aber gefühlt hat er das irgendwie nicht, also die Liebe von Jesus schon, aber irgendwie können verstehen, dass Jesus vielleicht das auch sich fragt, ja, liebt er mich wirklich? Uns geht es so. Die Antwort und die Reaktion von Petrus geht mehr in die Richtung, ja Herr, du weißt doch, dass ich dich gern habe. Aber so richtig Liebe nach dem, was ich da habe, irgendwie, ich weiß nicht. Der Petrus, der sich früher nicht geschont hat, mit den anderen Jüngern zu vergleichen, weil er das Gefühl hat, mal, hey, boah, ich bin noch der vorausgeht, der stellt sich mächtig in Frage. Er weiß, dass er Jesus eigentlich nichts zu bieten hat und ihm nichts vormachen kann. Irgendwie steht er mit leeren Händen vor Jesus. Und das, was er zur Antwort gibt, ja Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe, zeugt davon, dass er sich selber dieser Sache nicht ganz sicher war. Aber Jesus nimmt seine Antwort an und sagt, hey, weißt du was, Petrus? Sorg für, oder andere übersetzen, weid meine Lämmer. Jesus macht dem Petrus keinen Vorwurf. Er stellt ihn nicht in den Senkel und seinen Plan mit ihm in Frage. Im Gegenteil, Jesus schenkt dem Petrus sein Vertrauen aufs Neue. Und die Reaktion von der Liebe zeigt, dass Jesus dem Petrus, der ihm verraten hat, schon vergeben hat. Und genau das unterstreicht der Herr, indem er dem Petrus nicht irgendwie vom Dienst suspendiert, wie er es vielleicht verdient hat, sondern wie er ihn genau an dieser Stelle neu in die Verantwortung für seine Gemeinde hineinstellt. Alles hat beim Petrus angefangen, mit Jesus, wo Jesus gekommen ist und ihn gerufen hat, um ein Menschenfischer zu werden. Und genau an dem Punkt, wo Petrus sich eigentlich wieder dem Fischen zuwenden will, dem Fischfischen, nicht Menschen, kommt Jesus und sagt, hey, Petrus, ich will etwas machen mit dir. Es soll ein Neuanfang sein für den Petrus, wo er den Petrus vom Menschenfischen in den Hirtendienst hineinführt. Das unterstreicht, dass der Petrus nicht einmal, nicht einfach von Gott, von Jesus abgeschrieben ist, wo er versagt hat. In dem, wo Jesus und wie er ihm begegnet, strahlt uns die Liebe, die lebensverändernde Liebe von Jesus entgegen. Und mich beeindruckt, wie Jesus in dieser uneingeschränkten Liebe an Petrus vorausgeht. Und nicht nur sagt, hey Petrus, liebst du mich? Sondern in dem, dass er ihn ruft und sagt, hey, schau Petrus, ich habe noch etwas vor mit dir. Ihn wirklich in Dienst einstellt. Und jetzt könnte man denken, wow, jetzt ist alles in der Ordnung, oder? Jesus nimmt mich wieder an. Er will mich sogar weiterhin brauchen. Und dann lesen wir im Vers 16 Folgendes. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Wow, was soll jetzt das? Jetzt hat er es doch gerade gesagt. Trotz seiner Verunsicherung, die er hatte, hat Jesus die Liebe doch irgendwie doch gespürt. Sonst würde er mich ja vielleicht nicht in Dienst nehmen nochmal und drin hineinstellen. Vielleicht war der Petrus verwirrt. Glaubt vielleicht Jesus ihm doch nicht, dass er ihn wirklich liebt. Und erinnert sich wieder vielleicht an sein Versagen. Denkt ja gut, eigentlich hat er ja recht. Vielleicht ist das der Grund, warum er ihn fragt. Jesus begegnet dem Petrus, stellt ihm die ähnliche Frage. Nochmal. Eigentlich ist es die gleiche Frage, nur lässt er die anderen Jünger jetzt aus. Richtet sich direkt nochmal an Petrus und sagt, hey Petrus, liebst du mich? Und der Petrus gibt ihm die gleiche Antwort. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt es. Er weiß vielleicht selber nicht so richtig, aber du weißt es, dass ich dich lieb habe. Und Jesus, er schaut den Petrus an und sagt, hüt meine Schafe. Und mit dieser Aufforderung erweitert Jesus das Verantwortungsfeld vom Petrus nochmal, wo er ihn vorher drin hineingestellt hat. Als erstes kommt der Petrus den Auftrag über, die Lämmer von Jesus zu weiden. Und jetzt macht er ihm klar, hey, ich habe in meiner Gemeinde nicht nur Lämmer, sondern auch Schafe. Was heisst das? Jesus Nachfolger, die durch Gottes Wort schon gewachsen sind, soll er jetzt bewahren und behüten, beschützen. Der erste Auftrag ist, denen Menschen, die frisch zum Glauben gekommen sind, Nahrung zu geben, sie zu weiden, ihnen das zu geben, was sie brauchen, um im Glauben zu wachsen. Und jetzt stellt Gott ihnen die Aufgabe hinein, hey, aber in der Gemeinde gibt es nicht nur solche, die neu dazukommen, sondern es gibt auch solche, die im Glauben unterwegs sind. Aber auch die, an denen hast du einen Auftrag. Du sie stärken, du sie bewahren, dass sie in dem hinein bleiben, wo sie von mir gelernt und gehört und gelebt haben. Von jetzt an soll der Petrus denen Menschen, die zu Jesus gehören, denen, die neu zum Glauben gekommen sind, denen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, dienen. Und dann fragt Jesus den Simon ein drittes Mal. Vers 17. Jesus fragt ihn ein drittes Mal. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon ein drittes Mal gefragt hat, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Der Petrus ist traurig geworden, wo Jesus ihn ein drittes Mal gefragt hat, hey, hast du mich lieb? Ich weiß nicht, wieso hat Jesus ihn ein drittes Mal gefragt? Was denkt ihr? Wieso dreimal das gleiche Fragen? Ich meine, ich versuche an meinen Kindern zu sagen, du, wenn ich dir einmal etwas sage, dann müsste es eigentlich lange. Es lange dann meistens nicht. Aber wieso kommt Jesus und sagt es am dritten Mal? Petrus, hast du mich lieb? Ist Jesus schwer vom Begriff? Hat er es nicht begriffen? Hat er vielleicht daran gezweifelt, ob der Petrus ihn wirklich liebt? Was denn? Ja? Ich glaube auch, dass es weniger mit dem mit Jesus zu tun hat, sondern mehr mit dem Petrus, dass Jesus ihn dreimal fragt, liebst du mich? Wie wenn man Jesus so enttäuscht hat, vielleicht, und in so einer Situation steht und man lebt, kommt man wieder irgendwann an den Punkt, wo man sagt, hey, ich bin so ein Versager, vergiss es. Das ist nichts. Und um ihm das so ein bisschen zu nehmen, die Angst, oder das Versagen sein Leben prägt und bestimmt, glaube ich, sagt Jesus ihm dreimal, hey Petrus, liebst du mich? Um ihm zu zeigen, hey, ich habe dir wirklich vergeben, voll und ganz. Trotz allem, was war, nicht deine Vergangenheit soll dein Leben bestimmen, sondern deine Liebe zu mir. Das soll das Entscheidende sein für dein Leben von morgen. Der entscheidende Tag, lebensverändernde Liebe. Wir haben deutlich gesehen, dass Jesus an Petrus, der Petrus nicht nur fragt, hey Petrus, liebst du mich? Sondern Jesus geht immer voraus und zeigt dem Petrus seine Liebe zuerst einmal. Und der Petrus hat dafür darauf antworten. Statt hoffnungslos, entmutigt, sich im alten Leben zuzuwenden, wo sich der Petrus wieder um die Fische gekümmert hat, statt um die Menschen, holt Jesus ihn ein, stellt ihn wieder in Dienst und sagt, hey, ich habe einen Plan mit dir. Kümmere dich auch weiterhin um meine Gemeinde. Jesus begegnet dem Petrus in seiner Not und Verzweiflung. Er holt ihn nicht nur zurück ans Land, sondern beweist ihm seine grenzenlose Liebe. Und der Petrus seinerseits darf seine Liebe zu Jesus bezeugen und dem wieder nachfolgen, dem er eigentlich sein Leben anvertraut hat. Und ich finde, es ist etwas Wunderbares, wenn man so ein bisschen sehen darf, dass der Petrus begreift, hey, bei Jesus zählt nicht das, was war, sondern meine Liebe zu ihm im Blick auf die Zukunft. Ich habe die Predigt oder den Predigttext bewusst gewählt, wie ich vorher schon gesagt habe, im Hinblick auf die schwierige Situation, wo ihr in der Gemeinde steht. Und da ist vielleicht auch neigt man dazu, vielleicht zurückzuschauen und zu sagen, hey, was ist eigentlich gelaufen, was war und. Man diskutiert und macht sich Gedanken und das ist alles gut. Aber ich denke, das, was wir uns immer wieder dürfen und sollen vor Augen halten, ist, hey, auf was kommt es eigentlich drauf an? Auf die Liebe, die ich zu Jesus habe. Und das ist das, was mich motivieren soll. Und das gibt mir Grundlage zum Vorausgehen. Das Entscheidende ist Jesus und deine Liebe zu ihm. Und wir müssen nicht in dieser Liebe vorausgehen, sondern Jesus geht voraus und lässt uns ein, auf die Liebe von ihm zu reagieren. Auch uns möchte er vielleicht aus der Verzweiflung rausholen, zu wirkungsvollen Menschen machen, die ein wichtiger Teil sind in seinem Leben, in der Gemeinde. Ich kann euch auch ermutigen mit dieser Predigt, nicht links und rechts zu schauen, was die anderen machen, sondern aufzeigen, dass entscheidend ist, wie wir zu Jesus stehen. Heute Morgen geht es nicht darum, einfach nur über das wegweisende Ereignis von Petrus nachzudenken, sondern dass wir uns fragen, hey, wie sieht es mit meiner Liebe zu Jesus aus? Jesus zu lieben, braucht keine Voraussetzung, sondern ich darf mich jetzt dafür entscheiden und sagen, ja, egal was ist, Jesus, ich liebe dich. Das ist die bessere Variante, als zu sagen, hey, weißt du was, ich gehe fischen. Das bringt eh nichts. Was soll's? Jesus hat einen Plan mit euch, auch mit uns, allen. Mir kommt es vor, Jesus sagt, hey, hast du mich lieb? Vergiss mal alle Enttäuschungen. Ich habe dich vergeben, vergib du auch. Vergiss mal alle guten Vorsätze, die du vielleicht auch gehabt hast für mich. Und auch wenn es jetzt ganz anders rausgekommen ist, es geht nicht um das. Sondern die Frage ist, hast du mich lieb? Das ist das Entscheidende. Ist die Antwort, die der Petrus gegeben hat, auch deine Antwort? deine Liebe im Jetzt möchte darüber entscheiden, über das Leben von dir und von der Gemeinde von morgen. Und so glaube ich persönlich, dass es die beste Grundlage ist, um in die Zukunft zu gehen, wenn wir wieder dort hergehen, wieder dort anfangen, wo Jesus uns immer wieder anführen will, nämlich zu der Liebe. Ich möchte meine Predigt schließen mit dem letzten Vers aus dem Abschnitt. Und zwar lesen will ich ab Vers 18. Da heißt es: Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt werden wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutet damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sah, dass die Jünger, den Jesus besonders liebte, ihm folgte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hinübergelehnt und ihn gefragt hatte: Herr, wer wird dich verraten? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: Herr, und was wird aus diesem hier? Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht das dich an? Folge du mir nach. Wir sind manchmal in so Lebenssituationen, wo man dann denkt: Okay, ja, Jesus, ich liebe dich, aber dann schauen wir links, dann schauen wir rechts. Hey, was machen die? Was ist mit denen? Oder kennen wir das? Aber das Entscheidende ist: Hey, liebst du mich? Dann komm und folg du mir nach. Egal, was der links und der rechts macht. Ich habe einen Plan mit dir. Ich habe einen Weg mit dir. Liebst du mich? Ich finde es schön, dass wir miteinander jetzt dürfen das Abendmahl feiern. Und ich möchte euch einladen, das als einen Moment zu nutzen, wo ihr einfach vor Jesus kommt. Wo er, der uns Liebe in sein Leben gelassen hat. Und dass wir uns entscheiden: Hey, wie sieht meine Liebe zu dem Jesus aus? Amen.